Hallo und herzlich willkommen zu Beichten eines Zebras. Und heute bei mir zu Gast in der Gondel ist Anastasia. Hallo.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Du hast schon zugegeben, das mit der Gondel ist so ein bisschen problematisch für dich aufgrund der Höhe. Du kannst dich überall festhalten. Ja. In Berlin gibt es sowas nicht, aber wir schaffen das ganz
wir
sicher
haben den
rauf
Teeberg,
und
das
runter.
Reicht.
Ja, der ist hoch genug. Ich bin da vollkommen bei dir. Ich kenne ihn auch sehr gut. Und wenn ich jetzt sage, Anastasia Barner ist Gründerin, eigentlich Role Model so für Female Empowerment. Du hast ein Buch geschrieben. Du hast gefühlt in deinem jungen Leben 24 bis jetzt?
Ja, 25 geworden.
25 geworden.
Wir sagen 24, scheiß drauf.
24 passt. weil das hätte perfekt, jetzt nämlich 10 Jahre jünger als ich.
Ja.
Hast mehr erlebt als ich in 9 Jahren weniger. Welche der Stationen, wenn du jetzt alle streichen müsstest, wäre denn die wertvollste?
Tatsächlich die Entscheidung, dass ich gründe. Und ich wollte es nie. Ich wollte nie Gründerin werden.
Mhm. Warum nicht? Wegen all dem, was in deinem Buch steht, wo wir noch zu sprechen kommen.
Wegen all dem, weil ich nicht wusste, worauf ich mich einlasse. Ja. Und weil ich nicht wusste, was ich dafür aufgeben müsste. Und weil ich nicht wusste, was da eigentlich auf mich zukommt. Ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, was es heißt, ein Startup zu gründen. Ich hatte eine Idee, ein Problem gesehen, eine Lösung dafür gefunden. Habe dann gesagt, naja, dann starte ich mal ein Startup. Mhm. So ganz deutsch irgendwie, so mache ich halt mal. Wie das enden würde, hätte ich mir nie ausmalen können, dass ich erfolgreich damit werde, erst recht nicht.
Und scheint ja auf den ersten Blick, wenn ich mir zumindest deinen Lebenslauf bis dahin anschaue, gar nicht so einfach gewesen zu sein, denn deine Karriere hätte ja im Journalismus einfach noch, die war ja, du hast da einen Grundstein gelegt, ne? Du warst eigentlich in dem Alter schon erfolgreiche Journalistin so, das hätte ja noch ewig weitergehen können, warum nicht?
Als Journalistin schreibst du über Menschen und schreibst Geschichten, aber du schreibst selber nicht Geschichte. Und für mich war der Moment, wo ich realisiert habe, ich habe 6 Jahre als Jugendjournalistin geschrieben, wurde von Spiegel ausgezeichnet als eine der 5 besten Jugendmacherinnen, also Jugendjournalistinnen Deutschlands, und saß da und dachte mir so, ich will nicht nur über Leute schreiben, die tolle Sachen machen, ich möchte was verändern, ich möchte was bewegen, und hatte eine intrinsische Motivation, weil ich selber auch in der Schulzeit keine einfache Zeit hatte. Ich habe Mobbing-Erfahrungen erlebt, sehr, sehr schlimme sogar. Ich bin Generation Z, das heißt, ich bin die erste Generation, die mit Cybermobbing groß geworden ist, und dachte mir, ich will darüber reden, aber mir hört keiner zu, wenn ich keine Mission habe. Und dann dachte ich mir so, okay, ich brauche eine Mission, ich brauche eine Veränderung, und wenn ich Sichtbarkeit habe, dann spreche ich über all die Dinge, die ich mir damals gewünscht hätte in Deutschland, dass es ein Role Model gibt, die auch mal sagt, hey, ich wurde in der Schule gemobbt.
Mhm. So diese Transparenz in der Startup-Szene
fehlt.
Fehlt sowieso, ne? Also diese Hoodie-Kultur, ne? Was steckt da alles dahinter? Da hast du auch dann in deinem Buch geschrieben, bevor wir dazu kommen, was ist passiert zwischen Journalismus und Startup-Welt? Gab es einen kurzen Moment des Innehaltens oder hast du für dich direkt was erkannt, wo du gesagt hast, nee, ich werde direkt mich da reinstürzen?
Ich habe zwischen 18 und 20, habe ich echt viel ausprobiert. Ich war Dopingkontrolleurin für Sportlerinnen. Das war echt, also ich habe gelernt, an den wildesten Orten, vor allem vielen Toiletten, normale Gespräche zu führen, halbnackt, und einer Person beim Pinkeln zuzuschauen. Also es hat mich auf jeden Fall gelehrt, in den komischen Situationen Konversationen aufrechtzuerhalten. Ich war Komparsin, Schauspielerin, habe mich ausprobiert, und diese 2 Jahre habe ich auch gebraucht. Also ich bin rumgereist, ich habe im Ausland gelebt, und ich bin froh, dass ich wenigstens mir diese 2 Jahre gegönnt habt. Es war ein bisschen weniger als 2 Jahre, aber trotzdem, dass ich einfach gesagt habe, ich probiere mich ein bisschen aus. Ich sammle noch ein paar Erfahrungen außerhalb der Startup-Welt, weil du springst rein, du bist direkt CEO, du bist Chef von oder Chefin von der Firma, und du kommst da nicht mehr raus. Einmal gegründet, bist du immer im Herzen Gründer oder Gründerin. Und ich kann mir nicht vorstellen, eine Festanstellung zu gehen, weil ich so denke, ich bin ja nur gewohnt, Chef oder Chefin zu sein. Wie soll das denn jemals gehen, dass ich für jemanden arbeite? Also das ist für mich so eine Sache. Ich hätte gerne Erstberufserfahrung gesammelt und dann gegründet. Das ist eine Sache, die ich gerne vorher gewusst hätte.
Okay.
Das Gründen süchtig macht.
Ja, I can relate, auf jeden Fall. Wir hatten in der 2. Folge Niklas Lehner zu Gast. Der hat aus dem Studium gegründet, der war bei der Bundeswehr. Der hat gesagt, es ist eigentlich schade, dass es diese Wehrpflicht oder das soziale Jahr als solch, als Alternative, ne, nicht mehr gibt. Würdest du sagen, es ist sinnvoll, auch mit der jetzigen Generation sowas wieder einzuführen?
Ja, ich glaube schon. Also einerseits, Wehrpflicht ist halt schwierig. Wir sind eine schon sehr weiche Generation. Mhm. Also es könnte natürlich helfen, die Gemüter zu stehlen, irgendwie so stehlen. Aber es ist eine Sache, wo ich sage, brauchen wir, das sind diese Soft Skills, die in meiner Generation jetzt auch bei Männern kommen, nicht eigentlich was total Positives, dass wir da auch vielleicht weicher sind, dass wir bewusster sind, dass wir eher Therapien machen als alle anderen Generationen. Also in der Caritas damals Trennungssprechstunde mit 10 Jahren, das war super, dass wir haben Spiele gespielt und uns über emotionalen Themen unterhalten.
Interessant. Oh, wow. Not bad. Also man kriegt gleich so ein Gefühl dafür. Finde ich aber auch nicht schlecht. Ich persönlich habe es in der zweiten Folge nicht gesagt, aber jetzt beichte ich mal, ich wurde ausgemustert.
Echt?
Ja, ich wurde ausgemustert. Oh. Ja, ja, ja.
Soll nochmal jemand sagen, wir haben niemanden, der das machen will?
Ja, hier, genau. Was hatte ich in der Zeit gemacht dann? Ich weiß gar nicht. Ich habe direkt studiert. Ja, genau. Ja. Ich habe direkt studiert. Also, obwohl
wir hätten dich nie ausgemustert.
Ja, Glück gehabt. Gehen wir mal nicht ins Detail. Da war so die letzte Generation, bei der man das noch so machen sollte. Wenn du jetzt auf all diese Dinge zurückblickst, also Journalismus, dann viele Sachen, die du ausprobiert hast, Arbeitserfahrung hättest du vorher sammeln können. Ist die Auseinandersetzung mit verschiedenen Szenarien, Arbeitgebern, mal Dublin-Kontrolle, mal das, eine gute Inspirationsquelle für dich gewesen, dann auch für Mentor zu gründen? Oder kam es eigentlich aus einem ganz anderen Kontext? Warum frage ich das? Weil wenn wir schon über sowas wie soziales Jahr oder solche Sachen diskutieren, stellt sich immer die Frage, ja,
wie kommt man eigentlich
hilft mir das? Ja, oder wie kommt man auf die Startup-Idee und wird mir das helfen? Auch vielleicht für die, die jetzt zuhören. Mhm. In welches Setting muss ich mich denn eigentlich begeben, um vielleicht mal zu mir selbst oder zu den Ideen zu finden, mit denen ich mich so beschäftige?
Also in meinem Buch gegründet habe ich mich in einem Kapitel tatsächlich damit auseinandergesetzt, welcher Job für was gut war. Journalismus war gut, um zu lernen zu schreiben, was mir natürlich hilft auf LinkedIn mittlerweile, oder ein Buch zu schreiben und natürlich auch die Seite des Journalisten zu verstehen. Schauspiel hat mir geholfen, vor der Kamera zu stehen, auf Bühnen zu sprechen und dabei ganz authentisch weiterhin zu bleiben und nicht eine Unsicherheit zu entwickeln. Und Dopingkontrollen, wie gesagt, Gespräche zu führen in weirdesten Momenten. Ich muss aber sagen, es hat nichts bei der Ideenfindung geholfen. Mhm. Also es war eher, dass ich gesagt habe, ich hatte ein Netzwerk von zu Hause aus. Meine Mutter ist PR-Beraterin und ziemlich erfolgreich und hat mir zu meinem 18. Geburtstag ein Kontaktbuch geschenkt und gesagt, das ist das wohl wertvollste Geschenk, was ich dir geben kann. Das ist das Erbe, was du jetzt schon bekommst.
Hast du es damals schon verstanden?
Überhaupt nicht. Ich dachte, was ist das denn für eine Scheiße? So ein handgeschriebenes grünes Notizheft mit ein paar Kontakten drin, Nummern. Ich rufe eh nicht an. Habe daraus aber dann relativ schnell verstanden, okay, das ist Network, ist mein Net Worth. Die Kontakte haben mir geholfen, einen Job zu finden. Und ich dachte mir so, okay, ich kann das ja nicht nur für mich nutzen, weil ein Netzwerk ist ein Privileg. Ich kann das öffnen für alle und kann daraus eine Plattform schaffen, wie eben für Mentor. Ich habe das kurzerhand gemacht. Ich habe innerhalb von 2 Wochen, wie gesagt, komplett naiv gegründet. Und 5 Jahre später bin ich immer noch mit meinem Startup aktiv und immer noch sehr erfolgreich.
Mhm. Ja. Da sind ja dann jetzt noch viele andere Sachen dazugekommen, unter anderem dieses Buch. Ich habe es natürlich auch hier. Anastasia Warner gegründet, Startup-Szene Uncovered. Ist das deinem Journalismus-Background gegründet oder hattest du den Drang, wirklich mal über ein Thema zu schreiben, was wirklich kaum Beachtung findet?
So, jetzt beichte ich nämlich mal. Ja. Ich wollte immer ein Buch schreiben, aber ich wollte so einen Kitschroman schreiben, so ein 50 Shades of Grey, aber in der Soft-Version. Ich bin ehrlich, also ich lese auch persönlich Kitschromane, Liebesromane.
Ja. Haufe hätte wahrscheinlich gesagt, das bist du bei uns nicht ganz richtig wahrscheinlich.
Der Haufe Verlag hatte mich tatsächlich kontaktiert und wollte ein Buch mit mir schreiben. Mhm. Und ich habe gesagt, okay, wenn ich ein Buch über die Startup-Szene schreibe und so ein Deal kriegst du nicht einfach mal so. Ich kenne super viele Leute, die ein Buch schreiben wollen, aber keinen Verlag finden. Ja. Und dachte mir, ich bin so in einer privilegierten Situation, ich nutze das jetzt und ich mache das jetzt und habe mich für dieses Buch entschieden und habe gesagt, wenn ich ein Buch schreibe, dann aber über die ehrlichen Insights. Ich habe Partynächte mit Elon Musk hinter mir, ich habe KitKat-Besuche mit sämtlichen Gründern und Gründerinnen gehabt, die wirklich richtig krass sind. Ich habe Drogenkonsum mitbekommen in der Startup-Szene, obwohl ich selber noch nie Alkohol probiert habe oder sonstige Drogen konsumiert habe. Und dachte mir so, über diese Seite der Startup-Welt, die du nur erfährst und nur kennenlernst, wenn du auch ein Teil der Startup-Welt bist, darüber spricht keiner außerhalb der Szene. Und wir sagen immer, Gründen ist so toll, die LinkedIn-Posts, mach doch einfach mal. Und ich denke, wer redet denn mal wirklich darüber, was passiert? Und das wollte ich in diesem Buch festhalten, habe deswegen auch geschrieben, Startup-Szene Uncovered.
Ich hatte auch ein wahnsinniges Vorurteil. Ich dachte mir so, ja, Mai, schönes Buch, rosa Cover, ist halt von
ist nicht für Anastasia, Frauen, ist für alle.
Genau, ist halt jetzt so ein, weiß nicht, gibt es halt so wieder, was so abgeht. Und dann habe ich reingeschaut und war echt überrascht, sehr positiv überrascht.
Das freut mich.
Dass es auch nämlich wirklich teilweise kleine Anleitungen dabei sind. Ja, also es ist nicht nur ein Erfahrungsbericht von dir und auch von anderen Personen, der wirklich uncovered ist. Und wir werden mal über deine Lieblingsszene oder halt Passage mal was vorlesen, sondern eben auch helfen kann. Deswegen finde ich es ganz cool. Also wirklich sehr positiv überrascht. Von daher Chapeau, das einfach mal so auf die Beine zu stellen. Und du hast schon gesagt, also Elon Musk, gibt es ja diverse Drogengeschichten so hier und KitKat war unterwegs und tralala, dies, das.
Ich war dabei.
Dabei warst du bei dieser Besagten dabei mit dem Speed-Thema.
Ja.
Wie war die Story nochmal? Er hat, war so, mit seinen Bodyguards um mich herum und hat dann gefragt, wo kriegt er Speed her? War das nicht
ich
so?
Ich weiß es nicht.
Du weißt es nicht. Also so, also so war die Geschichte nicht. Das ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen vergessen, dass Gründerinnen und Gründer ja doch auch nur Menschen sind. Mhm. Ja,
es ist, ich habe ihn auch nicht nach Geld gefragt, ganz wichtig zu verstehen. Ich habe mir Pommes mit ihm geteilt.
Ich hätte die schon gemacht. Ja, das hast du dann.
Ich habe ja gebootstrapped, also ich brauchte sie auch nicht.
Von daher, das vergisst man oft, ja. Mhm. Also natürlich genauso fehlbar wie jede andere Person auch, genau dazu. Die gleichen Sorgen. Und man wird einfach so leicht auf so eine Treppe gestellt, heroisiert, ohne dass ja berücksichtigt wird, hey, wir gehen auch feiern. Wir
wollen auch.
Ne, und teilweise werden auch Drogen genommen von dem einen, von der einen oder anderen Person. Das ist Teil dieser Realität und die hast du hier abgebildet.
Ja,
und
auch über Wim Hof geschrieben, ganz kritisch.
Ja, bin Wim Hof kritisch, also du bist also kein Fan von Eisbahnen.
Ich habe es noch nie gemacht, ich bin ehrlich. Ja. Aber ich habe einen Nachbar, der schnaufend auf dem Balkon immer sitzt. Vielleicht habe ich deswegen so eine leichte Abneigung gegenüber Wim Hof.
Das kann sein.
Ich mag diese Badewannengeräusche einfach nicht, die ich da manchmal im Sommer höre.
Jetzt sagen wir hier der Vollständigkeit halber, wir sitzen ja hier mit einem tollen Team Sound and Light und die machen die Hälfte von denen. Ist sehr großer Fan, die sind stinksauer gerade. Die schauen hier hinter der Kamera quasi. Was hier, was ist das? Okay. Also es gibt da ganz klar Fans und halt wiederum nicht. Anyway, darum soll es nicht im Detail gehen. Aber mal direkt die Frage, wie heuchlerisch ist die Startup-Szene eigentlich?
Ich würde nicht sagen heuchlerisch, sondern es ist eher, es ist schwierig. Wir versuchen alle zu überleben. Und wir haben Überlebensinstinkt, der ziemlich heftig ist und der uns natürlich auch zu Sachen bewegt, die teilweise nicht in Ordnung sind. Es gibt Leute, die gehen über Leichen. Mhm. Es gibt Leute, die verbrennen Kontakte und Freunde. Mhm. Es gibt Leute, die scheitern und die können damit nicht umgehen. Gerade im Freundeskreis ist das schwierig. Ich würde sagen, es ist eine Szene, die einen extremen Überlebensinstinkt hat.
Ja, das bringt mich perfekt zur Überleitung, nämlich zu unserem Format hier beim Podcast Beichten eines Zebras in der Gondel. Und zwar den Beichtstuhl. Bei dem werde ich dir 2 bis 3 Fragen stellen, auf die du mit Ja oder Nein antworten kannst. Und dann unterhalten
oder
wir uns
nicht.
Mal. Gar nicht, ist leider nicht erlaubt.
Okay.
Aber ich bin sicher, dass du darauf antworten kannst. Bist du ready?
Ja.
Okay.
Du bist ja schon das erste Ja.
Ja. Und wir starten einfach mal rein. Beichtstuhl. Alright. Die erste Frage, die knüpft nämlich genau bei dem Thema an, was du schon angesprochen hast. Hast du auch schon persönliche Opfer gebracht auf dem Weg des Erfolgs, auf dem Weg, dein Startup aufzubauen, auf dem Weg, ein Buch zu schreiben, auf dem Weg, auch eine Personal Brand darzustellen inzwischen?
Nicht, ich bin nicht über Leichen gegangen, aber ich habe persönliche Opfer gehabt, ja.
Also ja.
Ja.
Ja. Siehst du die als Teil des Ganzen oder sagst du inzwischen, das wäre teilweise nicht notwendig gewesen?
War notwendig.
War notwendig?
Ja.
Ja. Zweite Frage ist in Bezug auf die Gründerinnen und Gründer, die ja manchmal auf sich alleine gestellt sind. Du hast mal erwähnt, dass, ich weiß nicht, es war in einem Interview oder anderen Podcast, dass du den Welpenschutz gerne länger gehabt hättest, also nicht direkt reinstarten in so ein Startup, vielleicht noch mehr ein bisschen Zeit nehmen. Warst du während deiner Zeit von den ersten Tagen für Mentor und allem, was danach kam, einsam?
Nein.
Warum nicht?
Weil ich kein E-Commerce-Produkt gegründet habe, wo ich mich mit einem Produkt habe auseinandersetzen müssen, sondern meine Startup-Idee arbeitet mit Menschen.
Ja.
Und ich musste Kontakte zu Menschen pflegen. Das heißt, Ich habe letztendlich, wir haben jetzt über 5000 Mentoren bei Fermento allein in der Dachregion, sind weltweit expandiert. Mhm. Ich habe also rein theoretisch 5000 Mitarbeiterinnen, wenn man so will, die mich unterstützen und die für mich da sind. Ja. Also ich war nie allein, habe mich auch nie einsam gefühlt in der Szene.
Das ist gut. Das hört man nämlich oft, dass an der Spitze so ein bisschen einsam sein kann.
Du verlierst Freunde, das ist auf jeden Fall. Du verlierst Freunde und du hast, wenn ich zum Beispiel einen Artikel habe, wo es Hasskommentare gibt, das macht dich fertig, aber dann weine ich und dann ist gut und ich lasse mir die Emotionen zu. Ja. Aber es gibt immer Leute, mit denen ich sprechen könnte, wenn ich es will. Und das hilft mir schon. Aber es stimmt schon, dass die Spitze einsam macht, aber es kommt auch darauf an, wie bist du zur Spitze gekommen? Bist du über Leichenberge gelaufen und stehst du auf dem Berg und unter dir die Leichen? Oder bist du auf den wortwörtlichen Berg gestiegen und hast vielleicht die schwere Route genommen und hast auf Leichen verzichtet? Und das habe ich auf jeden Fall.
Also wir haben hier eine halbschwere Route genommen, sage ich jetzt einmal in der Gondel. Ja.
Für mich.
Für dich ist es für dich eine herausfordernde. letzte Frage, die bezieht sich auf das Thema Personal Brand. Überlebt man in der Startup-Szene nur, wenn man laut ist?
Nein. Die erfolgreichsten Gründer und Gründerinnen in meinem Netzwerk sind sehr, sehr leise. Mhm. Es gibt ein paar von uns, die sind laut, aber die meisten, die laut sind, sind nicht erfolgreich.
Das könnte ich wahrscheinlich auch so unterschreiben. Das ist auch immer so eine Gratwanderung. Ne? Ja. Man muss sich immer überlegen,
verkaufst du einen Kurs, wie du erfolgreich wirst, dann bist du es meistens nicht.
Ja. Genau. Also. Wenn du einen Kurs verkaufst, da hast du vollkommen recht. Anastasia, ich werde dich mit diesem Podcast daran erinnern, dass du niemals das tun wirst.
Ich verkaufe keine Kurse, keine Sorge. Ich werde auch kein Coach.
Sehr gut, sehr gut. Es gibt auch gute Coaches, aber zu dieser ganzen Startup-Szene, zu dieser ganzen Startup-Welt hast du ein Buch geschrieben, wie gesagt, auf das ich jetzt auch nochmal zurückkommen möchte. Es beschreibt eine Kombination aus deiner Erfahrung und auch Tipps und Tricks rund um die eigene Gründung. Was soll man tun? Was sollte man noch wissen vorher? Und es gibt eine Stelle, weil ich dich gefragt habe, wenn du eine Stelle, sei sie besonders dramatisch, wie auch immer, vorlesen möchtest aus diesem Buch und wir darüber sprechen, hast du dir eine rausgesucht. Sollen wir noch eine Triggerwarnung vorneweg geben?
Genau, Triggerwarnung für alle, die mit sexuellem Missbrauch oder sexueller Belästigung nicht umgehen können, sollten jetzt ausschalten. Mhm. Es wird nicht schlimm, es ist nur ein kurzer Teil, aber trotzdem möchte ich es gesagt haben.
Mhm. Let's go.
Super. Aus meinem Kapitel 3, Liebe, Beziehungen und Übergriffe. Machtmissbrauch. Das ist das erste Wort, das mir einfällt, als mir von einem Investor erzählt wird, der die Hand auf das Bein der Gründerin legt, die ihr Startup pitcht, der Interesse bekundet hatte. Dass das Interesse nicht nur dem Startup galt, sondern auch der Gründerin wäre ihr nicht in den Sinn gekommen. Also sitzt sie da beim Essen im Restaurant, versucht das Thema auf Zahlen und Fakten zu lenken und fühlt sich unwohl. Sie braucht das Geld, denn ihr Erspartes steckt in dem, was sie gerade versucht aufzubauen und woran sie glaubt. Es wäre so einfach aufzustehen, ihm das Glas Wasser ins Gesicht zu schütten und ihm die Meinung zu geigen. Aber er ist gut vernetzt. Er würde sie als sensibel und unreif bezeichnen, anderen davon abraten, in sie zu investieren. Das Risiko ist zu hoch. Also bleibt sie sitzen. Sie isst, sie lacht und sie wünscht sich vor allem nach Hause. Gleich ist der Hauptgang da, danach lehnt sie eine Nachspeise ab. Beim Verlassen des Restaurants liegt die Hand des Investors auf ihrem unteren Rücken. Er bietet ihr an, sich ein Taxi zu teilen. Sie lehnt dankend ab. Endlich zu Hause weiß sie, zu einem Investment wird es nicht kommen. Denn die Einladung war klar. Komm mit oder vergiss es. Sie hat sich für sich selbst entschieden. Und ich glaube, nur dazu zu sagen, das ist eine Geschichte, wo es gut ausgegangen ist. Mhm. Wo eine Gründerin sich bewusst dafür entschieden hat zu gehen. Es gibt aber auch die Geschichten, über die wenigsten reden, die dann eben mit einem Investor mitgehen. Und es sind meistens Männer, die halt sagen, okay, für das Investment mache ich's. Und das ist eine Thematik in der Szene, die fast nicht besprochen wird, dass eben auch sexuelle Übergriffe in der Szene extrem häufig passieren. Das passiert in jeder Branche, in jeder Industrie. MeToo-Kampagne 2016, wir haben es alle gesehen, gelesen, gehört. Es ist heftig zu sehen, dass du einfach, du hast keine HR-Abteilung, wo du dich einfach mal hinwenden kannst, sagst, oder eine Frauenbeauftragte in einem Startup, sondern du bist die Chefin meistens und an wen wendest du dich als Chefin, wenn dir sowas passiert? Du hast keinen Kummerkasten in der Startup-Szene und das ist auch eine Kritik meinerseits an die Politik beziehungsweise an die Szene, dass wir keinen Ort haben und keinen Raum, wo Leute sich unabhängig von ihrer Position hinwenden können und geschützt werden, weil als kleiner Fisch in der Szene kannst du gegen diese großen Haie teilweise nichts machen und die Haie sind meistens eben männliche Investoren, die das Geld haben, die Macht und auch den Einfluss. Und gerade wenn du am Anfang bist und stehst, dann traust du dich das auch nicht, darüber zu sprechen. Und ich habe so viele Leute angefragt, ob sie ihre Geschichten teilen würden. Mhm. Die meinen, wir sind gerade in einer Fundraising-Runde, das kann ich nicht machen, ich kann darüber nicht reden. Und ich muss einfach sagen, ich finde es schade, dass es da keinen Schutz gibt. Und was mein größter Schutz ist, ich habe auch ähnliche Geschichten erlebt, mein größter Schutz ist, dass ich eine Personal Brand habe. Mein Schutz ist, dass ich auf sozialen Medien zu einem gewissen Grad bekannt bin, dass man mich in der Szene kennt und dass man auch weiß, ich poste sowas. Wenn du mir was schickst, wenn du mir eine Nachricht schickst, die nicht in Ordnung ist, ich habe Heiratsanträge auf LinkedIn bekommen, ich habe einen LinkedIn-Post dazu gemacht. Wurde kritisiert, dass ich keinen BH trage auf einem Bild mit Christian Lindner. Mhm. Ich habe einen LinkedIn-Post darüber gemacht. Warum ist das ein Thema, dass ich jetzt keinen BH trage? Bei einer Körbchengröße, weiß nicht, B. Nichts hängt, nichts steht irgendwie. Dank der Jugend steht alles noch. Warum muss ich mehr Haar tragen? Das ist das Erste, was ich von mir reiße, wenn ich zu Hause war. Also all diese Thematiken als Gründerin, darüber wirst du reduziert angesprochen und da kann eine Personal Brand schon ein Schutz sein. Also man kann es, wie gesagt, ohne schaffen, aber es kann dich auch teilweise schützen.
Was würdest du sagen, sind die drei wichtigsten Dinge, die dir spontan einfallen, wenn du heute, nehmen wir mal weibliche Gründer, du bist ja Gründerin, du bist ja auch jemand, der sich da in dieser Szene sehr stark dafür einsetzt. Wenn die gründen, was sind die drei wichtigsten Dinge, die sie mitnehmen sollen auf dem Weg zur Gründung? Wir haben ja viele Sachen gehört.
Ja.
Aus deiner Perspektive, wenn du jetzt sagst, jemand hat eine Idee und läuft los, was gilt es zu beachten?
Also egal, ob Mann, Frau oder divers, gilt erstmal, hol dir Mentoren oder Mentorinnen. Statistisch gesehen bist du mit Mentoren und Mentoren 300% erfolgreicher mit deinem Startup als andere. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, tausch dich aus, aber schau auch, mit wem du dich austauschst. Geh nicht nur in deine eigene Branche, schau dich in anderen Industrien um. Es sind vielleicht andere Thematiken, aber meistens sind die Problematiken die gleichen. Und damit beugst du auch ein bisschen der Konkurrenz vor, weil du natürlich nicht dich mit jemandem austauschst, der die gleichen Probleme hat wie du und den gleichen Weg sozusagen. Das heißt, da wird dann auch nochmal ehrlicher Tipps und Tricks geteilt, weil man ja denkt, das ist ja nicht die direkte Konkurrenz. Die meisten Freunde von mir sind in einer komplett anderen Industrie und wir machen alles Gleiche. Wir sind Speaker und Speakerinnen, teilweise nebenberuflich, aber wir sind in so unterschiedlichen Themen, dass wir uns nicht in die Quere kommen. Das hilft extrem. Und das Dritte ist, halt dein Privatleben so gut es geht privat. Also ich habe mich früh dafür entschieden, als Gründerin komplett mein Privatleben, sei es Datingleben, wo ich wohne, was weiß ich, komplett geheim zu halten, weil ich gesagt habe, diese ein, zwei Sachen in meinem Leben möchte ich einfach für mich haben. Ich teile alles andere so offen, aber irgendwo muss es einfach einen Raum geben, wo ich sein darf und wo keiner darüber reden kann, weil sie es einfach nicht wissen. Und das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich auch noch an Gründerinnen vor allem geben würde. Und tatsächlich an Frauen noch gerichtet speziell, das Datingleben ist ein riesiges Thema in der Startup-Szene.
Okay.
Du kriegst um die 30, kriegst du kein Investment, wenn du in einer funktionierenden Beziehung bist, weil du könntest ja potenziell ein Kind bekommen. Also das auch nochmal in Betracht ziehen, wenn man sozusagen mit Investoren und Investoren spricht, weil viele dann nicht investieren in dich, weil sie sagen, ach, die ist ja in der Partnerschaft, könnte ja bald sein, dass sie ein Kind bekommen will. Unabhängig davon, ob du ein Kind willst oder überhaupt ein Kind bekommen kannst, ist es einfach immer noch ein Thema. Das heißt, manchmal macht es mehr Sinn zu sagen, ich bin Single.
Aha, weil was ich ja schön finde, auch an deinem Buch oder auch an der Geschichte, die wir kurz gehört haben aus dem Buch.
Schön war, schön ist anders, aber ja.
Dass du auch aber mit quasi einer Idee kommst, wie man das lösen könnte. Ganz oft, das ist ja nur so, das ist ein Problem, finde ich scheiße und sei dahingestellt. Was glaubst du, kann man denn da machen, dass das in Zukunft nicht mehr so ein Thema ist, Schwangerschaft, Kinder?
Es wird immer ein Thema sein, weil Frauen sind nun mal die gebärfähigen Wesen auf dieser Welt. Und es wird ein Thema bleiben. Ich will auch nicht sagen, entscheide dich für das eine oder das andere. Es gibt bereits Vorbilder, die zeigen, beides ist möglich, aber nicht jede Frau möchte beides, was ich vollkommen verstehen kann. Du musst nicht Kind und Karriere rocken. Meine Mama ist alleinerziehende Mutter gewesen, hat Kind und Karriere gerockt, aber hat natürlich auch Abstriche machen müssen. Und sie hat gesagt, die Abstriche will ich nicht bei meinem Kind nehmen, für die ich mich entschieden habe. Das ist das, sie sagt, auch von allen Projekten, die sie gemacht hat, bin ich ihr Schönstes und Größtes. Und deswegen kann ich das vollkommen verstehen, wenn jemand sagt, ich setze meine Mutterrolle an erste Stelle. Ich finde aber, wir müssen, wenn wir eben sagen Frauenquote, Diversität, dann müssen wir Zeiten und Möglichkeiten haben, wie zum Beispiel Teilzeitstellen in Führungspositionen einfach klappen. Wir haben eine Alterspyramide, die sehr schmal zuläuft. Da heißt, es kommt eine kleine Generation. Und da müssen wir einfach Modelle schaffen, wo auch Frauen Möglichkeiten bekommen, in gewissen Berufen zu arbeiten. Gründerinnen können sich den Job teilen. Muss die Gründerin wirklich diejenige sein, die die ganze Arbeit macht? Oder reicht es, wenn man einfach auch ein tolles Team aufbaut?
Ja. Das sind wunderbare Ansätze, wo ich auch nur hoffen kann, dass die in Zukunft auch die Möglichkeit bekommen, sich zu entfalten. Politik ist echt wahnsinnig gefragt. Also vielleicht sehen wir dich ja bald in der Politik. Nein, hast du Pläne?
Mein erster Berufswunsch war Bundeskanzlerin. Also
schon.
Danach wollte ich Prinzessin werden.
Aber das für manche lässt sich das ja, vielleicht gibt es nach Merkel jemanden, der das verbinden kann.
Ja.
Schauen wir mal. Vielen Dank, dass du hier warst und so offen über diese Themen gesprochen hast. Ich würde gerne den Podcast noch abschließen mit den Themen, die wir beide sehr gut kennen, also die Freiheit des Unternehmertums eigentlich, sich da selbst zu verwirklichen. Ja, wir sind hier beide, weil wir diese Möglichkeit einfach haben, weil wir uns nicht abhängig machen von von irgendwelchen Themen und so viele andere tolle Dinge mehr. Das heißt, ich kann jedem eigentlich nur ins Herz legen, gründet und eigentlich braucht ihr überhaupt keine Angst haben, sucht euch einen Mentor, Mentorin und dann wird das Ganze eine ganz, ganz tolle Sache.
Also im Namen meines Verlages muss ich natürlich sagen, gründet, aber kauft euch vorher das Buch. Werbung kann ich.
Und in dem Zuge machst du noch Werbung für jemanden, der zum Beichten kommen darf. Wie jeder Gast musst du jetzt auch noch jemanden aufrufen, der zu uns kommen soll. Ja? Jemanden, den wir vielleicht sogar kennen, den du morgen anrufen kannst, der sagt, ich werde jetzt auch mal zum Tino vorbeikommen.
Also zwei Frauen, auf jeden Fall Vian Feldhusen, ganz tolle Gründerin, Business Angel, startet jetzt gerade im Longevity-Bereich und Lena Weihrauch, die will ich auch noch empfehlen. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon hat, eine Frau in KI und AI, just saying.
Ja, wir werden dran sein. Vielen, vielen Dank dir und schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Wir hören uns wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt, herzlich willkommen zu Beichten eines Zebras.
It's a wrap. Yay, we got it.